Also gestern Abend haben wir gehört von den Familien, Gemeinschaften, was eigentlich eine Familie bedeutet, was sie ist, ja, und wie es in der Welt ist. Wir haben einen Bericht gehört, welche Gemeinschaften es gibt, ob sie Gott gewollt sind oder nicht Gott gewollt sind. Das ist eine andere Sache. Aber wir wissen eine Einrichtung, was der Herr eingerichtet hat. Wir lesen gleich am Anfang der Heiligen Schrift, er schuf sie ein Mann und eine Frau. Und er hat auch gesagt, dass diese zwei werden ein Leib sein. Ja? Also so sehen wir, es ist Gottes Ordnung, wenn eine Familie gegründet wird, dass sie zusammenhält, dass sie zusammenlebt. Und dann später, wenn Kinder kommen und Kindeskinder kommen, die gehören alle zu dieser Familie. Es ist nämlich so, dass eine Familie kann, wenn Kinder selbstständig werden, gründen sie ihre eigene Familie. Aber im Grunde genommen gehören sie zu dieser Freundschaft. Und so sehen wir, dass es gibt Verwandtschaftsfamilien. Von der redet auch die Heilige Schrift. Lasst uns die Bibeltexte betrachten. Erste Bibelstelle, 1. Mose 18, Vers 19. Hier ist die Rede, wo Gott den Abraham segnet und was er ihm dann sagt. Hier steht so: Denn ich weiß, er wird befehlen seinen Kindern und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Weiters kommt die nächste Bibelstelle, Kapitel 24, Verse 3 und 4. Das ist auch in 1. Mose, Kapitel 24, Verse 3 und 4. Und schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn kein Weib nehmest von den Töchtern der Kanaaniter, unter welchen ich wohne, sondern dass du ziehest in mein Vaterland und zu meiner Freundschaft und nehmest meinem Sohn Isaak ein Weib. Wenn wir jetzt diese zwei Bibelstellen zusammenstellen, dann sehen wir doch, wie Abraham, wie er besorgt war für seinen Sohn Isaak und wie er besorgt war auch für das weitere Wohlergehen seiner Familie und auch der Freundschaft, die aus dieser Familie entstehen wird. Gestern Abend war der dritte Punkt: Für das Wohl und für den Zustand in der Familie sind in erster Linie die Eltern verantwortlich. Und diese Verantwortung sehen wir auch, die ruhte auf Abraham. Abraham wusste ganz genau seine Pflicht. Und weil er das wusste, hat ihm Gott auch dieses Zeugnis gegeben. In der ersten Bibelstelle, nämlich wo wir gelesen haben: Denn ich weiß, er wird befehlen seinen Kindern und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist. Die Frage stellt sich an uns: Weiß auch Gott von uns, von einem jeder, die wir älter sind, dass auch wir unseren Kindern Befehl tun, seine Gebote zu halten und seinen Wegen zu wandeln und tun, was recht und gut ist? Von Abraham lesen wir, Gott war überzeugt, er wusste es ganz genau. Und deshalb, weil er es wusste, hat er ihm auch den Segen versprochen, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Der Segen hängt nämlich von dem ab, wie wir den Geboten Gottes oder dem Willen Gottes gegenüber uns erweisen. Wenn es wirklich unsere Sorge ist, wenn es wirklich unser Bestreben ist, dass wir selbst ein Vorbild sind, dass wir selbst Gott dienen, nicht aus Zwang, sondern aus Liebe, will ich Gott dienen und dann auch unsere Kinder anhalten zu dem, auf diesen Weg weisen. Geschwister, gewiss, es ist so, bekehren unsere Kinder, das kennen wir nicht, aber wir können ihnen den Weg zeigen. Den Weg zeigen, nämlich, was die Heilige Schrift, wie sie es dem Menschen vorschreibt, wie er zu Gott kommen kann. Und dann im praktischen Leben können wir diesen Weg ihnen zeigen, aber das Wort Gottes sagt so, niemand kommt zum Sohn, es ziehen denn der Vater. Das andere liegt dann in Gottes Hand. Wir kennen unsere Kinder, niemand kann sie bekehren oder niemand kann sie mit Gewalt zu Gott bringen. Aber ein Vorbild zu sein und mit den Kindern so umgehen, wie es vor Gott wohlgefällig ist, das erwartet Gott von uns. Und das ist unsere Pflicht. Und wenn wir das tun, gewöhnlich ist so, man sagt, jung gewähnt, alt getan. Wenn ein Kind von Kind auf wird unterwiesen in den Wegen Gottes, dann wird es eine Gewohnheit und es wird auch im Alter nicht von diesem lassen. Es gibt immer wieder Ausnahme. Es kann sein, dass Kinder, wenn sie jung sind, sind sie geneigt für das Gute. Später wachsen sie heran und gehen in die Welt und kehren Gott den Rücken. Kann aber auch umgekehrt sein. Aber wie dem auch sein mag, unsere Pflicht ist das, was Gott von uns erwartet, dass unseren Kindern das Beste zu geben. Wenn jemand hat mal so gesagt, also zu Gott bringen, kennen wir sie, bekehren kennen wir sie nicht, aber wir können ihnen eine gute Erziehung geben. Und wenn wir so vorleben, dass sie überzeugt sind, dass dieses Leben ein besseres ist, wie was die Welt ihnen bietet, dann werden sie von alleine zu Gott kommen. Ich habe mir da ein ganz kurzes herausgeschrieben. Es sagt ein Kind zu ihrer Mutter, zur Mama. Und das Kind sagt so, sag mir, Mama, wo ist der Himmel? Sag mir, ist es wahr, sind dort wirklich Engel? Sag mir, Mama, ist dort Ruhe und Frieden? Gibt es dort keinen Streit? Lieben sich dort die Menschen? Ist dort Friede alle Zeit? Lauter Fragezeichen. Interessanterweise, von wo kommen diese Fragezeichen in dem Kind her? Was war die Ursache, dass das Kind diese Fragezeichen gestellt hat? Dass es immer wieder gesagt hat, sag mir, Mama. Wir sehen im Hintergrund, dass in diesem Heim das Kind nicht das bekam, was es sich wünschte. Da war wahrscheinlich kein Frieden, da war viel Unruhe, da war viel Unzufriedenheit, Schelden und so weiter. Man kann sich das so vorstellen, weil das Kind so wehmütig die Mutter gefragt hat, sag mir, Mama, gibt es einen Himmel? Und wenn das Wort Gottes sagt, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, dann können wir nicht sagen, den Menschen die Bibel anbieten und sagen, ja, da, hier ist Jesus Christus. Die Welt will sehen, die Menschheit will sehen und sehen zwar den Wandel und sehen auch die Familie, wie es in der Familie zugeht. Und wenn es so wehmütig das Kind so gesagt hat, können wir uns vorstellen, wenn wir als Kinder Gottes kein anderes Vorbild geben, dann werden unsere Kinder uns einstmals auch verklagen. Ein anderes Kind fragte die Mutter so, Mutter, werde ich im Himmel dir auch hinderlich unter den Füßen sein, immer, und dich hindern? Von wo kommt das her? Auch eben in dem. Geschwister, Niemand soll denken, dass ich bloß die Mütter meine. Es ist uns genauso gemeint. Die Väter, ob es die Mutter ist oder der Vater ist. Es wird von uns verlangt, Gott erwartet, dass wir unsere Kinder sollten so erziehen, zärtlich, und dass sie doch etwas von der Liebe Jesu, von der Sanftmut Jesu mitbekommen. Und das können wir ihnen mitgeben, bloß im praktischen Leben. Alles, was wir lesen werden, alles, was wir erzählen werden, das wird alles diese Wirkung nicht haben, wenn das Beispiel nicht ist. Ein Kind ist immer so, jemand schreibt so und sagt, ein Mädchen ist immer darauf bedacht, was die Mutter tut, will nachahmen. Und der Sohn immer was der Vater. Der möchte so kräftig sein, der möchte so handeln. Und jetzt, wenn wir dieses wissen, dann lasst uns überlegen, wie wir vorhin, wie unsere Familie, unser Heim, wie wir es gestalten, wie es wird. Die nächste Bibelstelle ist 1. Mose 28, Vers 4 und 5. Also Kapitel 28, Vers 4 und 5. Und gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinem Samen mit dir, dass du besitzest das Land, darin du Fremdling bist, das Gott Abraham gegeben hat. Also fertigte Isaak den Jakob ab, dass er nach Mesopotamien zog zu Laban, Betuels Sohn, in Syrien, dem Bruder Rebekkas seiner und Esaus Mutter. Nun, hier ist die Rede, wo der Isaak hat den Jakob zu seiner Freundschaft geschickt, ja, wo er vor Esau floh, wo er nach Haran seine Flucht nahm. Und da hat jetzt der Isaak den Jakob gesegnet und hat ihm gesagt, weiter ist noch der 11. bis zum 13. Vers, gehören auch noch dazu. Und kam an einen Ort, da blieb er über Nacht. Denn die Sonne war untergegangen, und er nahm einen Stein des Orts und legte ihn zu seinen Häuptern und legte sich an den Ort schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf der Erde, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben drauf und sprach, ich bin der Herr, Abrahams, deines Vaters, Gott und Isaaks Gott, das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Wenn man jetzt dieses zusammenstellt, also Isaak war besorgt, dass sein Sohn sollte gehen zu seiner Freundschaft. Nicht irgendwo in ein fremdes Land oder irgendwo hin, sondern zu der Freundschaft. Hier sehen wir wieder die Bande der Familie. Er hat gesagt, nämlich zum Laban, sagt er. Also, welcher war der Bruder von Rebekka? Deines und deines Bruders Mutter. Und jetzt, wo er unterwegs war, da ist ihm der Herr erschienen. Und hat ihm verheißen, dass er ihn segnen will, genau auch so, so wie sein Großvater, den Abraham. Wir lesen von Jakob und von Esau, und es steht geschrieben, dass sie noch im Mutterleibe waren. Und da hat Gott gesagt, also Der Jüngere, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Später lesen wir im Neuen Bund, ist eine Bibelstelle, dort heißt so, denn Esau habe ich gehasst und Jakob habe ich geliebt. Gott wusste, dass Jakob, er wird auch seine Familie so unterweisen, so wie es auch Abraham getan hat. Aber beide hatten den gleichen Sinn. Abraham und Isaak, sie beide sandten zu ihrer Verwandtschaft, zu ihrer Familie, so gesagt, zu ihren Kindern. Zum Beispiel der Abraham sandte seinen Knecht Eliezer auch zu seiner Verwandtschaft, um für den Isaak eine Frau zu holen. Und es war interessant, wo dann der Eliezer gesagt hat zu ihm und hat gesagt, wenn aber die nicht eingehen werden auf das, was ich ihnen vorschlage, ich sage es mit meinen Worten, wenn sie nicht eingehen und nicht kommen werden, was soll ich dann? Deinen Sohn wieder in das Land bringen, von dort, wo du gekommen bist? Dann hat er gesagt, nein, das sollst du nicht tun. Wenn sie nicht eingehen, wenn sie mit dir nicht kommen, dann bist du des Eides frei. Aber zurück in das Land sollst du ihn nicht mehr bringen. Es war seine Sorge, dass der Isaak möchte unter der Freundschaft bleiben. Genauso ging es auch Isaak. Isaak hat den Jakob genau auch so zu seiner Freundschaft gesandt. Was sehen wir daraus? Daraus können wir das lernen. Geschwister, es war Gottes Wille, dass seine Kinder sollten unter seiner Freundschaft bleiben. Das heißt, wenn es früher war so, dass sie sollten sich nicht unter die Heiden mengen. Sie sollten nicht von den Heiden Frauen nehmen. Wir lesen von Esau. Er machte seinem Vater Isaak und seiner Mutter viel Sorgen. Er machte ihnen das Leben schwer. Er nahm Frauen, welche er wollte, fremde Frauen von den anderen Völkern, nicht aus seiner Freundschaft. Und er machte ihnen viele Sorgen. Und das wollte Abraham vermeiden. Das wollte Isaak vermeiden. Und so sehen wir, dass sie beide besorgt waren, dass sie bleiben sollen in der Freundschaft. Denn in der Freundschaft, da kennt man, da weiß man, wer wie gesinnt ist. Genau dasselbe Bild, das ist auch heute, es ist Gottes Wille, dass es unter den Kindern Gottes soll auch so sein. Ich habe mal gelesen, jemand einen kurzen Abschnitt, ein Zitat daraus möchte ich lesen, von dem, was ich gelesen habe. Hier geht es nicht allein um das, was ich jetzt gesprochen habe, von der Familiengründung, sondern hier geht es überhaupt um das, dass Kinder Gottes, das Volk Gottes, sollte sich ganz radikal von der Welt getrennt halten. Wiederum sage ich, versteht mich recht, wir sind in der Welt. Der Heiland hat auch gebetet, Vater, sie sind in der Welt, aber sie sind nicht von der Welt. Wir sind hier, wir müssen unsere Pflichten erfüllen. Aber was anbelangt unsere innere Überzeugung, was anbelangt unser Leben, wie es gestaltet wird, das ist etwas ganz anderes. Da sollten die Kinder Gottes mit der Welt nicht mitmachen, sondern wir sollten eine radikale Trennung haben. Jemand schreibt so, es ist eine Tatsache, dass unsere Probleme heute daher kommen, dass wir versucht haben, den Graben zwischen zwei gegensätzlichen Kräften, der Kirche und der Welt, zu überbrücken und eine unerlaubte Verbindung eingegangen sind, für die es in der Bibel keine Rechtfertigung gibt. Der Redensart nach ist es nicht so lange geschrieben worden. Das heißt, in unserer Zeit ist es geschrieben worden. Es stammt nicht von den alten Brüdern her, wo jenes Mal, sondern es stammt wahrscheinlich, so habe ich mir gedacht, wahrscheinlich von unserer Zeit, wie der hier sieht. Aber weiter sagt er dann so, tatsächlich kann es keine echte Verbindung von Welt und Kirche geben. Wenn die Kirche sich mit der Welt verbindet, ist sie nicht mehr sie selbst, sondern nur ein jämmerliches Mischgebilde, über das die Welt verächtlich lächelt und das Gott verabscheut. Aber da gehören jetzt alle Sphären des Lebens dazu. Da gehört jetzt alles dazu. Auch von dem, was ich gesprochen habe, von der Familie, die Familiengründung und alles, alles andere. Wenn wir in der Welt sind, aber es ist Gottes Wille, dass wir sollen unser Leben so leben, dass die Welt sieht, wir sind etwas anders. Johannes beteuert und sagt, Kindlein, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Eine andere Bibelstelle sagt so, wisst ihr nicht, dass wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Ich glaube, Jakobus sagt es. Und so sehen wir, es gibt so viele Bibelstellen, die darauf hinweisen, doch wie Kinder Gottes, wie sie sollten sich doch verhalten. Und wenn es der Fall ist, dass wir diese Gebote Gottes befolgen, dann können wir auch sicher sein, dass unsere Familien, unsere Freundschaft, dass sie weniger Kämpfe haben werden, dass ihnen leichter wird sein, ein göttliches Leben zu führen. Warum? Weil unter der Freundschaft, wenn wir getrennt sind von der Welt, da wird es leichter sein. Je mehr man Kontakt hat mit anderer Körperschaft, desto mehr wird man beeinflusst. Weiter sagt er so, Prediger fürchten, das Evangelium könnte anstößig sein und ihnen Anfeindung einbringen. Deshalb lassen sie bewusst die Teile der Botschaft aus, die die Welt nicht mag. Die christliche Botschaft kann aber nicht einfach so verdreht werden, dass sie mit den wechselhaften weltlichen Meinungen übereinstimmt. Die biblische Wahrheit ist festgelegt und konstant und nicht der Veränderung oder Anpassung unterworfen. Gehen wir mit diesem oder gehen wir nicht mit? Wenn wir mitgehen, Geschwister, dann bleibt das ewige Wahrheit. Das Wort Gottes ändert sich nicht. Und das Wort Gottes ist nicht unterliegend der Anpassung, dem Weltgeist, egal was auch immer bleibt. Das Wort Gottes ist, was es gesagt hat, das bleibt in alle Ewigkeit. Jesus Christus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Und in dem Wort ist sein Wille festgelegt. Und wenn wir den Segen Gottes erben möchten, in der Gründung der Familie, in unserem Alltag, in unserem Leben, ein Segen sein für unsere Kinder, für unsere Nachkommen, ein Segen sein für die Welt, für die Umgebung. Ferner weiter kommt es auch für die Obrigkeit und so weiter, alle diese Dinge. Dann müssen wir uns am Wort Gottes halten, nicht anpassen. Diese Anpassung, wo viele Heide, sie geben Preis den Ernst des Wortes Gottes und sagen, Heide ist eine andere Zeit. Die Zeiten mögen sich ändern. Alles kann sich ändern, aber der Wille Gottes in Bezug für seine Kinder, der ändert sich nie. Egal in welchen Zeiten, die wahren Kinder Gottes, die haben sich immer gehalten an der Verordnung Gottes, so wie es Gott verordnet hat. Die nächste Bibelstelle ist Apostelgeschichte 7, Vers 14. Kapitel 7, Vers 14. Josef aber sandte aus und ließ holen seinen Vater Jakob und seine ganze Freundschaft 75 Seelen. Wie schon gesagt wurde gestern Abend, andere Übersetzungen übergeben manchmal, also wie Luther übersetzt die Familie immer mit Haus, ja, und andere Familie. Und zu dieser Familie zählten manchmal auch nicht allein die Glieder, was in der Familie geboren sind, sondern auch die Knechte und die Mägde. So beispielsweise beim Abraham und auch beim Jakob. Wir lesen beim Jakob auf einer Stelle, wo er kam, an die Stelle, wo er hat sein Geliebte getan und hat den Stein aufgerichtet, goss Öl drauf und sagte, dieser Stein soll ein Haus Gottes werden. Wo er zurückkam, erinnerte ihn Gott an sein Geliebte. Und was tat dann Jakob? Und er befahl seiner ganzen Familie, sie sollten die Götzen wegtun und sollten ihre Kleider reinigen. Nicht allein seiner Familie, die ihm angehören, sondern auch seinen Knechten und Mägden. Er wollte, dass zum ein Segen zu sein, dass Gott ihn segnen kann. Und das, was er ihm verheißen hat, da hat er alle, die unter seiner Obhut waren, die hat er alle dahin gebracht, dass sie sollten sich reinigen, sollten sich von den Götzen reinigen und sollten das erfüllen. Und nur dann wusste er, wo der Segen Gottes auch auf ihm ruht. Also die ganze Gemeinschaft, wo Abraham auszog, um Lot zu retten, wie viel waren es? 380, 81 oder wie viele Seelen waren es dort? Seine Knechte, dort heißt auch, was in seinem Haus geboren waren. Also er war verantwortlich für die ganze Freundschaft, nicht allein was anbelangt seine Blutzeigende, sondern auch die Knechte, und die zählten alle zu dieser Hausgemeinschaft. Und Geschwister, das ist auch bei uns der Fall. Auch wir sollten nicht allein auf uns allein bedacht sein, sondern wir sollten auch bedacht sein auf unsere Kinder, auf unsere Enkel und vielleicht Urenkel, wer die hat. Alles was. Heute, wir haben keine Mägde und Knechte, denen, wo wir auch vielleicht sagen, kennen und sagen, so. Also, aber die, wo zu unserer Hausgemeinschaft gehören, da sagt es so, wie wir gelesen haben, für das Wohl und für den Zustand in der Familie sind in erster Linie die Eltern verantwortlich. Und das sollten wir nachnehmen. Jetzt lesen wir vom Josef, also er ließ holen seinen Vater Jakob und die ganze Freundschaft. Und weiter, 1. Mose 50, Vers 18 bis 21. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich bin unter Gott. Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen, dass er täte, wie es jetzt am Tage ist, zu erhalten viel Volks. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch versorgen und eure Kinder. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Dort wird uns berichtet, dass Josef hat seine ganze Freundschaft, 75 Seelen kommen lassen, hat sie nach Ägypten kommen lassen, um sie dort zu versorgen. Aber seine Brüder gedachten an das, was sie ihm angetan hatten, wo er noch ein Jugendlicher war, wie sie ihn verkauften, wie sie ihn töten wollten. Sie gedachten an das und sie fielen vor ihm nieder. Aber hier steht es geschrieben in unserem Text, im dritten Punkt, ein besonderes und unvergessliches Vorbild hat der edle Josef in seiner Verwandtschaft gesetzt. Als Christen sind auch wir für unsere ganze Verwandtschaft mitverantwortlich. Also wir sehen Josef Edelmut, wie er edel war, wie er gehandelt hat. Trotzdem, was man ihm angetan hat, trotzdem, was seine Brüder alles Übels ihm getan haben, von seines Vaters Haus wurde er getrennt, als Sklave verkauft. Was musste er alles durchmachen? Aber wie er gesagt, seine Brüder dachten an das, sie fielen vor ihm nieder. Sie beteten ihn an, kann man sagen. Aber er sagte so, fürchtet euch nicht, denn ich bin unter Gott. Geschwister, wenn wir unter Gott sind, dann sind wir nicht auf Rache gesinnt. Wenn wir unter Gott sind, dann sind wir gesinnt, wie der Heiland Jesus Christus gesagt hat. Also wir beten dann für die, die uns leid tun, die uns Böses antun. Wir lieben dann unsere Feinde. Ja? Wir beten für die, die uns hassen, die uns verfolgen. Wir sind für sie wohlgesinnt. Aber leider kommt es manchmal in Familien vor, wo, ich rede im Allgemeinen, man liest oft, und wenn man auch die Trennungen und Scheidungen und all diese Dinge betrachtet, was auch gestern Abend gesagt wurde, dann sehen wir, was in den Familien nicht alles vorkommt. Unfriede, Unzufriedenheit, ja, also, dass man miteinander nicht auskommt, aber das, alles das. Aber das ist nicht der Wille Gottes. Aber wie edel war Josef. Er konnte auch jetzt sich rächen an seinen Brüdern. Er konnte auch das, was ihm angetan wurde, sie spüren lassen, irgendwie, auf eine Art. Aber er hat es nicht getan. Wie ist unsere Gesinnung? Sind wir auch so gegen unsere Nächsten, gegen unsere Brüder? Ist es in der Gemeinde so? Hier steht es, die Gemeinde ist auch eine Familie. Wir gehören nämlich zu der Familie Gottes. Und wir sind von der großen Familie Gottes ein Teil. Aber untereinander sind wir auch Brüder. Das Wort Gottes sagt, wir sind eines Vaters Kinder. Lassen wir uns manchmal spüren, wenn man mich beleidigt hat, wenn man mich übervorteilt hat, wenn man mir etwas angetan hat, was meinem Fleisch und Blut nicht so wohltuend ist, wie ist unsere Reaktion? Lasst uns von Josef lernen. Und wie er hier schreibt. Nun möchte ich jetzt den ersten und den zweiten Punkt lesen. Durch die Eheschließungen unserer herangewachsenen Kinder und Kindeskinder bildet sich eine Verwandtschaftsfamilie. In dieser erweiterten Familie gibt es mancherlei Leiden und Sorgen. Es können auch auf geistlichem Gebiet verschiedene Differenzen auftreten. Und ich glaube, wir in unserer Gemeinde haben es auch erfahren in den vergangenen Jahren. Und heute noch beten wir und sagen, Herr, gib du Gnade, hilf du, dass die Einigkeit im Geiste möchte doch so hergestellt werden, wie es in deinem Wort geschrieben steht. Trotzdem seid fleißig zu halten, die Einigkeit im Geiste durch das Band des Friedens, dass wir dieser, dass sie so hergestellt wird, wie es vor Gott wohlgefällig ist. Immer gibt es Differenzen, Geschwister, und es war von Anbeginn und es wird auch bleiben. Aber es soll unser Bestreben sein, wenn jeder sein Bestes zuträgt zu der geistlichen Familie, das heißt in der Gemeinde, dann wird Gottes Wohlgefallen auf uns ruhen. Zweiter, obige Texte handeln zum Teil von Begegnungen in der Verwandtschaft und von Zuständen, die uns zeigen, dass es hier allerlei Nöte und Hilfsbedürftige bzw. auch heilsbedürftige Seelen gibt. Ich glaube, jeder, wenn er seine Freundschaft, seine Familie betrachtet, dann kann er zu diesem Punkt auch Amen sagen. Leider ist es so, ich rede jetzt von uns, dass wir auch jeden Tag vor Gott bringen, die Kinder, die nicht hier unter uns sind, die nicht mitmachen, Geschwister. Das sind die heilsbedürftigen Seelen, das sind die hilfsbedürftigen Seelen, das sind die Seelen, Geschwister, die wir sollten nicht so behandeln, wie manchmal es vorkommt, gehst du nicht mit mir, dann bist du verkehrt, dann habe ich mit dir nichts zu schaffen. Sondern gerade diese Seelen, die brauchen unser Mitleid, die brauchen unser Gebet, die brauchen unsere Liebe, wenn wir sie verspüren lassen. Wenn die Gesinnung Jesu in uns ist, dann können wir wirklich ihnen auch eine Hilfe sein. Ich war einmal auf Besuch in einer Gemeinde. Und wo ich dann nach Hause gefahren, es war vor vielen Jahren, Kasachstan noch, und da habe ich den älteren Bruder gebeten, habe gesagt, gib mir etwas mit für die, ja, wenn ich jetzt heimreise, zum Andenken. Hat er mich so angeschaut und dann hat er die Bibel aufgemacht, hat mir diesen Vers vorgelesen und hat gesagt, das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig, welches eine Frau nahm, und vermengte es unter ein oder wie viel Scheffel? Drei Scheffel, ja. Mehl, bis es ganz durchsäuert wird. Dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, falls du allein in deiner Familie oder Freundschaft ein Kind Gottes bist, dann bist du dieser Sauerteig. Und bitte Gott, dass du so wandelst, dass dieser Sauerteig die ganze Familie durchsäuert, bis sie alle durchsäuert sind. Das heißt, bis sie alle zu Gott gekommen sind. Aber Geschwister, das braucht Weisheit, das braucht Ausdauer, das braucht Geduld und das braucht eine wahre Liebe und das braucht Mitleid. Ich bin dem nicht allem immer nachgekommen, obwohl es mein Bestreben war. Aber ich muss sagen, als Mensch habe ich oft bin ich zu kurz gekommen, oft habe ich auch versagt. Aber Gott hat mit mir nicht so gehandelt, wie ich manchmal gehandelt. Sonst wäre ich hier nicht heute da. Aber ich bin dem Herrn dankbar für seine Gnade und bin auch gewisser Zuversicht, dass er wird auch die, die er uns geschenkt hat, vielleicht werden es unsere Augen nicht sehen, aber ich bin gewisser Zuversicht, der Herr wird sie auch herbeiführen. Und jetzt der dritte haben wir schon gelesen, der dritte Punkt. Ein besonderes und unvergessliches Vorbild hat der edle Josef in seiner Verwandtschaft gesetzt. Als Christen sind auch wir für unsere ganze Verwandtschaft mitverantwortlich. Wir beten um Gottes heilsame Eingriffe in die mancherlei Nähte, die eventuell in unserem Verwandtskreis liegen, und vor allem um die erweckliche und rettende Hilfe an unerlösten Seelen. Also wir sind heute Abend zusammengekommen, um zu beten, ja, dass Gottes heilsame Eingriffe möchten doch auch, dass er möchte heilsam eingreifen in die mancherlei Nähte, die manchmal in unserem Verwandtskreis liegen, aber auch in der Gemeinde. Der Herr möchte uns Gnade geben und lasst uns das in Wirklichkeit zu Herzen nehmen und nicht allein heute Abend, sondern lasst uns es auch mitnehmen. Und vor allem um die erweckliche und rettende Hilfe an unerlösten Seelen. Denn eine Seele, sagt das Wort Gottes, die ist mehr wert denn die ganze Welt. Nicht so ist es ausgesprochen, aber der Heiland hat so gesagt, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und Schaden nehme an seiner eigenen Seele. Und so sehen wir, Geschwister, dass die Seele hat einen großen Wert. Und lasst uns auch das nicht vergessen. Ob es unsere Verwandten seid, wer immer es sein mag, wenn wir etwas von der Liebe Jesu, von der Seelenwürde Jesu haben, dann werden wir es auch tun. Auch für unsere Nachbarn, für unsere Hausgenossen und die um uns sind. Nun lasst uns hinknien zum Gebet.